Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir machen heute einen kleinen historischen Ausflug. Wie in der letzten Folge schon verraten, lese ich aktuell das Buch Auf die Väter kommt es an von der Psychologin Lieselotte Ahnert. Super spannend, ist ein Sachbuch, kann ich sehr empfehlen. Und in diesem Buch habe ich jedenfalls einen crazy Side-Fact zum menschlichen Gehirn gefunden. Passt auf, Leute. Das Gehirn verbraucht heute knapp 20% der Kalorien, die der Mensch täglich benötigt. Und das, obwohl das Gehirn nur 4% des Körpergewichts ausmacht. Ich liebe diesen Fact aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber allen voran, weil Kalorien hier als etwas Positives gelten. Wir brauchen Kalorien, um zu funktionieren. Allen voran im Kopf. Wir brauchen diese Energie. Aber warum haben Kalorien eigentlich so ein negatives Image, wenn sie doch eigentlich so wichtig sind? Und was ist das überhaupt für eine weirde Einheit? Eine Kalorie ist die Energie, die benötigt wird, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Um den Kaloriengehalt von Lebensmitteln zu bestimmen, werden diese im Labor verbrannt und so der Energiegehalt bestimmt. Ein anderes Wort für Kalorien ist deshalb Brennwert. Das Konzept der Kalorie wurde im späten 19. Jahrhundert entwickelt und das Image hat sich seither immer mal wieder extrem gewandelt. Und über genau diesen Wandel und auch über das Politikum dahinter möchte ich heute mit Dr. Nina Mackert sprechen. Sie ist Historikerin an der Universität Leipzig und hat sich zuletzt damit beschäftigt, wie die Kalorie zur Maßeinheit im Klassenkampf wurde. Sau spannend. Deswegen starten wir jetzt direkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Dr. Nina Mackert. Hallo, liebe Nina. Ich freue mich sehr, dass du hier heute am Start bist und mit uns so einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit machst.
Ich freue mich auch.
Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du dich als Historikerin mit dem Thema Kalorien beschäftigen wolltest?
Ich habe mich vor meiner Arbeit zur Kalorie mit der Geschichte von Körperfett beschäftigt. Das hat damit zu tun, dass ich eigentlich schon immer daran interessiert war, wie über Körperungleichheit hergestellt wird. Und Körperfett ist in der Gegenwart ja ein sehr, sehr wichtiges Feld, worüber Differenzen zwischen Menschen festgestellt werden oder behauptet werden. Und damit habe ich mich dann ein paar Jahre beschäftigt und habe immer wieder gemerkt, dass eine andere Stellschraube oder dass es eine bestimmte Stellschraube gibt, die für die Geschichte von Körperfett total wichtig ist. Das hat sich nämlich im frühen 20. Jahrhundert geändert. Das im weiten Verlauf der Geschichte, also bis ins späte 19. Jahrhundert, war Körperfett nicht so als Problem betrachtet, wie es in der Gegenwart der Fall ist. Und das hat sich dann an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, lässt sich sagen, geändert. Und mich hat einfach interessiert, was ist da passiert. Und ich bin relativ schnell darauf gekommen, dass zu der Zeit mit neuem ernährungswissenschaftlichen Wissen, neuen Vorstellungen von richtiger Selbstführung, eine ganze Reihe Sachen passiert sind, die dazu beigetragen haben, dass Körperfett zum Problem deklariert wurde. Und eines davon ist eben auch, dass es auf einmal eine Maßeinheit gab, mit der sich das vermeintlich sehr, sehr individuell steuern ließ, die das zumindest versprochen hat. Und darauf kam ich zur Geschichte der Kalorie.
Und die meisten werden jetzt wahrscheinlich erstmal verblüfft sein. Kalorie, Kalorien, aha, Singular ist Kalorie. Lass uns einmal eintauchen in das Schönheitsbild des 19. Jahrhunderts. Du hast gerade schon gesagt, dass da Körperfett eigentlich erstmal noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Was gab es denn da so für Ideale?
Also Schönheitsideale gab es freilich schon. Und auch Schlankheit gehörte in gewisser Hinsicht zu einem Schönheitsideal. Wir kennen alle die Bilder von Frauen mit sehr eng geschnürter Taille zum Beispiel. Das basierte aber auf einem Körperverständnis, das nicht den Körper an sich verändern wollte oder einem, auf einem Schönheitsideal, sondern das äußerliche Methoden befördert hat oder das über äußerliche Methoden versucht hat. Also zum Beispiel das Korsett. Da veränderte sich nicht der Körper selbst, sondern er wurde durch das Korsett eng geschnürt oder auch Schminke. Und die Vorstellung, dass sich Körper verändern lassen durch individuelles Verhalten, die ist tatsächlich relativ neu und erst im späten 19. Jahrhundert entstanden. Vorher ging es darum, dass Körper göttlich gegeben sind, Divine Providence oder Schicksal sind, jedenfalls nicht durch individuell gesteuertes Verhalten sich ändern lassen und schon gar nicht messbar.
Und wie kam dann dieser Switch, dass es auf einmal individuell wurde und dass gesagt wurde, wir versuchen unseren Körper jetzt nicht mehr nur mit äußeren Dingen, wie zum Beispiel dem Korsett zu formen, sondern eben auch mit inneren Dingen, beziehungsweise wir schauen uns mal die Ernährung an.
Dafür war eine ganze Reihe von Entwicklungen verantwortlich. Zum einen der Aufstieg der Ernährungswissenschaft als Teil der neuen Wissenschaften vom Menschen, also eine ganze Reihe von Wissenschaften, begannen sich mit den Körpern und den Regeln des Funktionierens von Körpern zu beschäftigen. Die Physiologie stieg zur Leitwissenschaft auf. Und in diesen Wissenschaften wurde ganz viel neues Wissen produziert, darüber, wie Körper funktionieren und vor allem eben die Suche nach Regeln. Das ging aber auch einher mit einer, und das halte ich für ebenso entscheidend, gesamtgesellschaftlichen neuen Betonung des Körpers als einen Ort des Politischen, als einen Ort, wo Regierungen von den neuen Nationalstaaten drauf guckten, auf Bevölkerungsgesundheit, die dann gemessen wurde mit Statistiken, Geburts- und Todesstatistiken. Public Health entwickelte sich als ein neues Feld. Das heißt, der Körper rückte in ganz vielerlei Hinsicht ins Zentrum des Interesses von unterschiedlichen Menschen. Und was eben auch eine zentrale Rolle spielt, ist, dass sich der pseudowissenschaftliche Rassismus in der Zeit stark verdichtet, dass es in den Wissenschaften eine rassistische Wissensproduktion gab und dass die Vorstellung, dass verschiedene Körper qua Biologie unterschiedlich wertvoll seien, sich eben zum Beispiel auch durch die Physiologie zog, durch die neuen Wissenschaften von Menschen. Und dass es in dieser Gemengelage ein Interesse gab von Menschen und Regierungen, die Körper zu gestalten.
Hm. Über Rassismus möchte ich später auf jeden Fall noch mal mit dir ein bisschen genauer sprechen. Lass uns erst noch mal bei der Kalorie bleiben, bei dieser Einheit. Wer ist darauf gekommen? Weil ich erzähle im Intro schon mal, wie kompliziert es eigentlich ist, diese Einheit von Lebensmitteln auch irgendwie zu bemessen und zu begreifen. Wer kam da drauf?
Also es gab unterschiedliche Interessengruppen oder es gab unterschiedliche Leute, die aus unterschiedlichen Interessen dazu gekommen sind, Kalorien zu messen. Das eine ist sicherlich das Interesse in der Physiologie und in der Lebensmittelchemie, die noch nicht Lebensmittelchemie heißt, aber unter Chemikern, tatsächlich auch bis dato noch Chemikern, das thermodynamische Prinzip der Energieerhaltung auf Essen beziehen wollten und auf Körper beziehen wollten. Also Thermodynamik war ein seit Mitte des 19. Jahrhunderts neues Konzept, das sich durch alle möglichen Wissenschaften zog und das auch von Chemikern für den Körper bewiesen werden sollte. Das war sozusagen ein innerwissenschaftliches Problem, was man versuchte mit innerhalb dessen man Ernährung als Wärmeproduktionsquelle begriffen hat. Also Treibstoff für die Maschine Mensch in gewisser Hinsicht. Das führt auch schon dazu, dass es noch eine andere große Gruppe gab, die Interesse hatten, nämlich all diejenigen, die sich mit der Funktionsweise des Kapitalismus und der Industrialisierung beschäftigt hatten. Man begann, Menschen als Maschinen zu begreifen, als Motoren, die einen bestimmten Treibstoff brauchten, der sich messen ließ. Und über den man dann eben auch diese Motoren optimieren könnte. Und dass das sozusagen in die Industrialisierung und den Fuß fassenden Kapitalismus in den transatlantischen Gesellschaften passte, ist sicherlich kaum überraschend. Es waren dann tatsächlich auch Industrielle, die auf die Ernährungswissenschaft zugegangen sind und sie sozusagen um Input gebeten haben.
Also Arbeitnehmer und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, meinst du?
Genau. weil sich nämlich in den USA zu dem Zeitpunkt, also wir sprechen jetzt von den 1870er und 1880er Jahren, in dem Zeitpunkt eine Welle von wilden Streiks, Arbeitskämpfen entwickelte, in denen die Arbeitenden tatsächlich die Systemfrage stellten und gleichzeitig höhere Löhne forderten und sagen, wir brauchen höhere Löhne, um überhaupt leben zu können in dieser Gesellschaft. Eine neue sichtbare Armut, eine neue sichtbare Verelendung auch. Also zumindest in den USA war das neuerlich sichtbar. In Deutschland waren diese Debatten schon ein paar Dekaden älter. Und diese Probleme führten zu einem gestiegenen Problemdruck in der US-amerikanischen und auch in der deutschen Gesellschaft. Und in der Gemengelage kamen dann tatsächlich Industrielle auf die Ernährungswissenschaft zu und haben gesagt, hier, wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen Hilfe bei der Art und Weise, wie wir die Versorgungssituation der Arbeitenden sichern können. Und das war die Situation, in der die Kalorie auf den Plan trat.
Und das ist ja erstmal ein positiver Ansatz oder eine positive Erzählung der Kalorie, dass man eben sagt, der Körper braucht Kalorien. Kalorien sind etwas Wichtiges für den Körper. Das ist ja mittlerweile anders. Darüber sprechen wir nachher auch nochmal, dass sich das Image von Kalorien so ein bisschen verändert hat. Aber erstmal die Tatsache anzuerkennen, dass der Körper einen Treibstoff braucht, ist ja etwas Positives, um ihn dann eben auch zu einer guten Leistung hervorzuheben. Allerdings haben die Arbeitgeber das dann in gewisser Hinsicht auch missbraucht, gerade als es um die Lohnkämpfe ging. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie haben die Arbeitgeber dann das Wissen der Ernährungsforschung eingesetzt?
Ich möchte noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen und sagen, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es was Positives oder Negatives ist. Es ist eine ganz spezifische Lesart des Körpers und eine ganz spezifische Lesart von Ernährung, die sich in ganz vielerlei Hinsicht politisch nutzbar machen lässt. Und das ist dann tatsächlich da passiert. Also die haben, was sie dann gemacht haben, waren Ernährungsstudien, wo WissenschaftlerInnen, tatsächlich waren dann auch viele Frauen dabei, in die ArbeiterInnenhaushalte gegangen sind und genau gemessen haben, was die essen, wie viel Geld sie dafür ausgeben und quasi wie viele Kalorien sie für welche Nahrungsmittel bekommen. Und haben dann gesagt, passt mal auf, ihr ernährt euch falsch, wenn ihr mit eurem Lohn nicht auskommt. Ihr müsst nicht das grüne Gemüse essen, ihr müsst nicht die teuren Fleischstücke essen. Ihr könnt euren Kalorienbedarf, euren Energiebedarf viel, viel günstiger decken, wenn ihr Haferflocken, wenn ihr Bohnen, wenn ihr Linsen kauft und esst. Das heißt, was da passiert ist, ist, dass die Kalorie eingesetzt wurde, um die ökonomische Effizienz der Ernährung zu bestimmen und zu sagen, ihr managt falsch im Prinzip. Ihr könnt euch günstiger ernähren. Und Ernährung, also Essen wurde auf eine Art vergleichbar, die es vorher nicht war. Alles Essen ließ sich nun sozusagen über diesen gemeinsamen Nenner Energiegehalt gleichsetzen. Ein Stück Zucker, ein Kopf Salat, eine Portion Haferflocken, das war sozusagen energetisch alles vergleichbar nun. Und darüber konnte man diese ökonomische Effizienz dann messen. Das nannte sich Nährgeldwert. Und darüber wurden die Löhne gedrückt, weil dann Armut oder Hunger keine Folge von niedrigen Löhnen mehr waren, sondern von Missmanagement.
Und falscher, in Anführungszeichen, falscher Ernährung. Denn heute wissen wir, grünes Gemüse brauchen wir natürlich trotzdem, um gesund zu bleiben. Wie hat denn die Arbeitnehmerschaft darauf reagiert?
Es ist ein bisschen ein Quellenproblem tatsächlich, weil die Stimmen der ArbeiterInnen aus diesen Studien sind nur sehr, sehr vermittelt in den Quellen überliefert. Wir haben die Quellen von den Ernährungswissenschaftlern und auch teilweise von den Industriellen. Aber wir haben sehr, sehr wenige Quellen, wo wirklich die Stimme der Arbeitenden deutlich wird. In diesen Studien ist öfter die Rede davon, dass es schwer war, Familien für diese Studien zu rekrutieren. Auch explizit, weil die vermutet haben, dass daraus Rückschlüsse über ihre Lohnhöhen gezogen werden. Und die Gewerkschaften der Zeit haben das tatsächlich auch aufgegriffen und angegriffen, diese Ernährungsstudien und diese Versuche, über eine Verwissenschaftlichung von Ernährung die Löhne zu drücken.
Gibt es denn heute noch Arbeitgeber aus dieser Zeit, die nach wie vor existieren? Also gibt es da ein paar Namen, auf die du auch gestoßen bist?
Also in Deutschland gab es solche Studien zum Beispiel bei Thyssen oder es gab zumindest Versuche, diese Studien bei Thyssen durchzuführen. Und in den USA waren das große Textilproduzenten, die sozusagen vielleicht als Arbeitgeber jetzt so in dieser Konfiguration nicht mehr existieren. Aber die Idee, diese Linse auf Essen und Ernährung als Energieversorgung, die ist ja nach wie vor wahnsinnig verbreitet und wird gar nicht unbedingt als eine spezifische Linse begriffen, die historisch in einer spezifischen Konfiguration entstanden ist und einen ganz spezifischen Blick auf Essen und Ernährung wirft. Weil Essen und Ernährung könnte man ja sicherlich auch in ganz vieler anderer Hinsicht begreifen und auch, was wir unter Sustenance verstehen oder Sufficiency oder sozusagen genug haben. Das lässt sich ja auch vollkommen jenseits der Kalorie verstehen.
Total. Und du hast eben schon gesagt, dass die Menschen damit unter Druck gesetzt wurden, weil ihre Körper und ihr Essverhalten auf einmal verglichen wurden. Menschen, die darunter besonders gelitten haben, waren eben schwarze Menschen oder People of Color. Du hast vorhin schon die pseudowissenschaftliche Rassenlehre angesprochen, die damit weit verbreitet war, genauso wie der damit eingehende Rassismus und die Diskriminierung von Minderheiten. Was wissen wir denn in dem Zusammenhang über die Kalorienforschung?
Das ist tatsächlich total interessant, weil auf der einen Seite hat die Kalorienforschung dieses pseudowissenschaftlich-rassistische Wissen herausgefordert. Denn das thermodynamische Bild des Körpers, was hinter der Kalorie steht, behauptet alle Menschen als thermodynamische Motoren. Vor dem Hintergrund sind alle Menschen gleich in ihrer körperlichen Konstitution. Und das ist dann tatsächlich auch im frühen 20. Jahrhundert Politikern aufgefallen, die dann Statistiken geführt haben über die unterschiedlichen Kalorienbedarfe und den unterschiedlichen Kalorienkonsum von verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt. Und die dann auch festgestellt haben, das, was die da essen, ist ja gar nicht so anders als wir. Das ist auch, sind auch Kalorien. Das ist auch Essen, was sozusagen so und so viel 1000 Kilokalorien am Tag liefert. Und von daher das sind Menschen, die mit uns vergleichbar sind. Und das war tatsächlich in den USA. Also zum Beispiel gab es in den USA dann Studien, die Ernährungsweisen von Filipinos verglichen haben. Kurz nachdem die USA einen Kolonialkrieg auf den Philippinen geführt haben. Und dieser Kolonialkrieg wurde maßgeblich darüber promotet, dass die Filipinos als andere gemarkert wurden. Und über das Essen ließ sich dann auf einmal zeigen, das stimmt gar nicht. Das ist bemerkt worden im frühen 20. Jahrhundert. Gleichzeitig aber ließ sich über einen unterschiedlichen Kalorienbedarf, der dann behauptet wurde, ließen sich solche rassistischen Differenzen auch wieder einführen. Und kursierten dann Tabellen, ich hatte es gesagt, mit dem unterschiedlichen Kalorienkonsum von Menschen und Kulturen auf der ganzen Welt, wo dann nicht zufällig der weiße amerikanische Arbeiter an der Spitze der Tabelle stand mit 6000 Kilokalorien am Tag und der Native Laborer from Congo am Ende der Tabelle mit 2400 Kilokalorien pro Tag. Das waren natürlich alles keine tatsächlichen Konsum, also kein tatsächlicher Konsum oder keine tatsächlichen Bedarfe, aber das wurde eben benutzt, um unterschiedliche Menschen zu ranken. Das wurde auch in den USA benutzt, wo dann zum Beispiel 2500 Kilokalorien am Tag als ausreichend befunden wurde für Sharecropper, für die Black American Sharecropper in den Südstaaten, die Schwerstarbeit auf dem Feld geleistet hatten und trotzdem aber mit dem Standard für moderate körperliche Beschäftigung, das wurde dann als ausreichend erachtet. Also darüber hat man eben Unterschiede zwischen Körpern wieder eingezogen, rassistische Unterschiede und die sozusagen über unterschiedliche Arbeitsfähigkeit festgemacht. Es waren zwar alles thermodynamische Maschinen, aber manche konnten eben mehr leisten als andere, vermeintlich. Und das hat man dann mit dem Kalorienkonsum begründet.
Und an der Stelle muss man vielleicht auch noch mal festhalten, dass es bis heute so ist, logischerweise, dass es je nach Körper, je nach Tätigkeit, Muskelmasse, Größe und so weiter davon abhängig ist, wie der Kalorienbedarf einer Person ist und dass man eben nicht alle Menschen pauschal über einen Kamm scheren kann. Du hast jetzt gerade gesagt, die an der Spitze stand der weiße Ami mit 6000 Kalorien. Das ist ja laut unserem heutigen Wissen unglaublich viel.
Ja, also ich glaube heute sind die Zahlen, die da empfohlen werden, tatsächlich deutlich geringer. Diese Zahlen sind auch schon seit ihrer Genese immer wieder umstritten und wurden immer wieder über, also da ging es tatsächlich, also da ging es um Konsum, einen Konsum, der in diesen Ernährungsstudien gemessen worden ist. Vermeintlich gemessen worden ist, weil diese Studien auf unterschiedliche Art und Weise auch funktioniert oder nicht funktioniert haben. Aber was mich interessiert, ist, wie diese unterschiedlichen Zahlen eben in Stellung gebracht wurden, um auf eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit hinzuweisen. Und da zu dem Zeitpunkt historisch verwies ein hoher Kalorienkonsum auf eine hohe Leistungsfähigkeit.
Und trotzdem kam es dann irgendwann zu dem, oder hatten wir irgendwann den Zeitpunkt, dass ein hoher Kalorienverbrauch noch ein Statussymbol war?
Also zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich an verschiedenen Orten noch so, weil es eben auf eine, wie ich gesagt hatte, hohe Leistungsfähigkeit hinweist. Also da wurden dann die Arbeitenden, die vorher das Missmanagement verdächtig waren, auf einmal im globalen Vergleich zu den Vorreitern von amerikanischer Produktivität quasi so ein Beweis für den American Exceptionalism. Gleichzeitig machte man sich aber auch in den USA und auch in Deutschland schon Sorgen um die Gefahren modernen Konsums. Das beginnt auch schon im späten 19. Jahrhundert und wird dann intensiver im frühen 20. Jahrhundert parallel zur Entwicklung der Massenkonsumgesellschaft, dass gerade auch für die weiße Mittelklasse, die dann so neuerlich sitzende Tätigkeiten hatten, die sogenannten White-Collar-Jobs, also so Bürotätigkeiten, dass gerade für die dann die Gefahren des modernen Komforts problematisiert werden und die dann sagen, ja, also das moderne Leben, es gibt jetzt neuerdings Aufzüge, die laufen keine Treppen mehr, essen irgendwie Milch und Pudding statt Fleisch. Also dass so in unterschiedlichen Arten und Weisen da Sorgen artikuliert wurden vor einer übermäßig bequemen Moderne.
Und hatte man dann auch Angst, dick zu werden? Verstehe ich das richtig?
Das begann dann. Also ich würde gerne zur Geschichte von Dicksein nochmal vorwegschieben. Ich hatte vorhin gesagt, dass es gar nicht in dem Horizont von Leuten war, ihren Körpern jetzt individuell zu gestalten. Dass das erst auch mit der Kalorie Einzug hielt, weil sie das zum ersten Mal vermeintlich möglich machte. Was noch dazu kommt, ist, dass Dicksein für die meisten Leute überhaupt gar kein Thema in ihrem Alltag war. Also es gab, und da verweisen auch historische Studien immer wieder drauf, es gibt eine lange Tradition von Fettstigma und es gibt auch eine lange Tradition, Völlerei zu verurteilen, die natürlich auch religiös begründet ist. Und es gibt eine lange Tradition, die Reichen und Mächtigen über ihre Körperform und über ihren vermeintlich ausschweichenden Konsum zu verurteilen. Aber das war nichts, was im Alltag Leute tangiert hat, was sie im Alltag auf ihr eigenes Verhalten unbedingt angewandt haben. Und das ändert sich, indem die Kalorie Einzug hält und Ernährung zu etwas macht, was im Alltag steuerbar zu sein scheint. Das ist jedenfalls das Versprechen, auf dem die ersten Kalorienratgeber aufsitzen, die dann sagen, jetzt seid ihr Herren und Herrinnen über eure Ernährung und jetzt könnt ihr eure Körper gestalten, wie ihr das möchtet, beziehungsweise wie es richtig ist. Also die sind natürlich total normativ, diese Ratgeber.
Und das Interessante ist ja, dass damals begann dieses Kalorienzählen ja erstmal nur für Männer, oder?
Nee, das Kalorienzählen, das war tatsächlich schon zu einem Zeitpunkt, also das wurde zu einem Zeitpunkt populär, als Diäten sich schon auch für Frauen, auf Frauen ausgeweitet waren. Aber Abnahmediäten, die im späten 19. Jahrhundert zum ersten Mal populär wurden, die waren tatsächlich zunächst auf Männer ausgerichtet, weil nur denen die Selbstkontrolle zugetraut wurde, die für Diäten nötig zu sein schienen. Und das war so ein Feld, wo Männer ihre besondere, Frauen wurde das nicht zugetraut, Frauen wurde das richtiggehend abgesprochen und auch richtig nahegelegt, das nicht zu tun, weil sie damit ihre Schönheit und Fruchtbarkeit zu gefährden schienen. Und für Männer entwickelte sich das aber tatsächlich zu so einem Feld, das hat Katharina Fester, eine Historikerin, gezeigt, zu so einem Feld, wo sie ihre Fitness zur Citizenship, zu staatsbürgerlichen Tätigkeiten, zu politischer Partizipation zeigen konnten. Und das wurde dann tatsächlich von Frauen reklamiert im späten 19. Jahrhundert, als dann feministische Bürgerrechtlerinnen das Diäten für sich reklamierten und in einem Atemzug damit ihr Recht auf politische Teilhabe verbanden. Wir haben unsere Körper unter Kontrolle, also können wir auch an dieser Gesellschaft teilnehmen? Können wir das Wahlrecht, brauchen wir das Wahlrecht und so weiter?
Das ist ja total interessant, denn die meisten würden wahrscheinlich denken, dass Diäten von jeher eher ein Mittel waren, um Frauen zu unterdrücken. Aber dann wurde das ja eher tatsächlich dazu genutzt, um politisch mitreden zu dürfen.
Genau. Gleichzeitig muss man dazu aber auch sagen, dass sie sich, also die weißen Frauen sich damit gleichzeitig von den schwarzen Frauen abgegrenzt haben, die vermeintlich dazu nicht in der Lage waren. Also es waren Mittel, um Status zu reklamieren auf Kosten anderer.
Also auch da haben wir wieder Rassismus, ganz klar. Und auch da wurde nicht gesehen, dass Körperformen durchaus einfach unterschiedlich sind. So, und dass man eben nicht alles komplett über Kalorienverbrauch beeinflussen kann. Und wann kam dann dieser negative Imageabsturz der Kalorie?
Bin mir gar nicht sicher, ob es so einen Imageabsturz gab. Ich würde eher von Konjunkturen sprechen im Laufe der Geschichte, weil die Kalorie tatsächlich seit ihrer Einführung immer wieder hoch umstritten war. Also es gab keinen Zeitraum, in der nicht daran gezweifelt wurde, ob die überhaupt geeignet ist, individuelle Unterschiede im Stoffwechsel zu berücksichtigen oder angesichts ihrer Abstraktheit und ihrer auf Durchschnitt ausgerichteten Zahlenangaben überhaupt ein taugliches Mittel für Leute im Alltag. Also diese Kritik, die wir in der Gegenwart kennen, die gibt es schon immer. Und deswegen würde ich eher davon sprechen, dass es zu unterschiedlichen Zeitpunkten lauter war und zu anderen Zeitpunkten dann leiser. Aber wenn wir uns die Geschichte der Kalorie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ansehen, dann steht die tatsächlich hinter allen Diätratgebern und auch in der Gegenwart immer noch, auch wenn behauptet wird, dann könnt ihr Kalorienzählen vergessen, wir emanzipieren uns vom Kalorienzählen. Also wenn wir uns zum Beispiel beim Intervallfasten mal so eine kursorische Internetsuche, da steht am Ende immer, im Endeffekt kommt es auf die Kalorienbilanz an. Also die Kalorie ist tatsächlich ganz oft hinter diesen Ernährungsempfehlungen, auch wenn sie eigentlich zurückgewiesen wird, als das Kalorienzählen als etwas Taugliches für den Alltag. Und ich glaube, vielleicht noch einen Satz, ich glaube, das hat damit zu tun, dass das, was das Kalorienzählen eingeführt hat, diese individuelle Verantwortlichkeit für Ernährung und für Körperform, dass das ein so mächtiges Ideal, eine so mächtige Norm ist im 20. Jahrhundert, dass die quasi hinter die kann nicht zurückgegangen werden in diesen ganzen Ernährungsratgebern.
Und tatsächlich setzt sich ja dieses Ideal oder diese persönliche und individuelle Verantwortung bis heute durch. Wir haben heute in sehr vielen westlichen Nationen sehr viele Menschen, die übergewichtig sind, ohne das erstmal zu bewerten. Und da wird immer wieder gesagt, das ist ein Problem und das müssen wir irgendwie angeben oder angehen, dieses Problem in Anführungszeichen. Und wie können wir das machen? Indem wir mehr über Kalorienverbrauch sprechen oder über Zucker oder was auch immer. Und du sagst, das ist total der falsche Ansatz. Darüber sollten wir gar nicht sprechen, sondern wenn wir über Übergewicht sprechen, dann sollten wir uns eigentlich eher andere Dinge angucken.
Wenn wir über Gesundheit sprechen, sollten wir uns andere Dinge angucken. Wenn wir an der Gesundheit von Menschen interessiert sind, dann sollten wir uns andere Dinge angucken, als jetzt den Fokus auf Gewicht zu legen. Weil wir wissen, und das weiß inzwischen auch, das wissen sehr viele MedizinerInnen, und das Stigma auch verantwortlich ist und der Stress, den Fettstigma auslöst, auch verantwortlich ist für eine ganze Reihe von Krankheiten, die kausal in Verbindung mit dem, was als Übergewicht gilt, gebracht werden. Das heißt, es ist nicht nur nicht klar, wie gesundes Abnehmen funktioniert, sondern es ist auch nicht klar, ob das tatsächlich, oder vielen ist es nicht klar, auch auf Ebene der medizinischen Forschung, ob das tatsächlich der Schlüssel ist für das Problem von Gesundheit. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das eben eine ganz spezifische Linse ist auf Gesundheit. Mein Lieblingsbeispiel, eines meiner liebsten Beispiele ist immer, dass es ein Kollege von mir, Brian Simon, hat ein Buch geschrieben über den Brand in einer Chicken Nugget Fabrik in den USA in den 90er Jahren. Und in diesem Brand sind Arbeiterinnen und Arbeiter dieser Fabrik ums Leben gekommen, weil die Hintertür der Fabrik geschlossen war, weil der Manager nicht wollte, dass da Fliegen reinkommen. Und er hat die abgeschlossen und die kamen nicht raus. Und im Vorfeld hatte es eine Debatte gegeben über die Gesundheit der Arbeiter, weil die alle vermeintlich zu dick waren. Aber ich finde, dass das zeigt, was sozusagen für andere Faktoren in dieser Debatte über Gesundheit ausgeblendet werden. Das ist ein sehr stark responsibilisierender Diskurs. Das heißt, die Menschen werden individuell für ihre Gesundheit verantwortlich gemacht und es wird eben abgelenkt von ganz vielen anderen Faktoren, die damit da eine Rolle spielen. Ne? Es ging nicht um die tatsächliche Gesundheit der Arbeitenden dort, sondern es ging um eine bestimmte Form des Blaming von ihnen als Individuen.
Und dieses Blaming setzt sich eben bis heute durch, müssen wir sagen, dass wir eben immer noch Fettenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft haben und nicht wirklich darüber sprechen, was Gesundheit tatsächlich bedeutet. Ich fand es total spannend, mit dir zu schnacken, damit du dieses Thema für uns einmal einordnest und uns erklärst, was hinter dieser Einheit Kalorie überhaupt steckt. Hast du noch was auf dem Herzen, bevor wir den Sack zumachen?
Also ich finde es tatsächlich, mich treibt an, die Geschichte von Sachen zu verstehen und die Veränderbarkeit von Sachen zu verstehen, die wir für natürlich befinden, die wir für natürlich halten und für nicht veränderbar. Und das würde ich gerne noch, also lasst uns mehr hinter die Veränderbarkeit und die Historizität von Sachen schauen, mit denen wir uns in der Gegenwart beschäftigen.
Auf jeden Fall. Dafür haben wir dich, damit du einmal mit uns deutlich machst, wie und warum die Kalorie zur Maßeinheit im Klassenkampf und auch als Mittel für Rassismus, rassistisches Verhalten in unserer Gesellschaft wurde. Ich danke dir, Nina.
Und ich danke dir.
Ich hoffe allen da draußen, die zugehört haben, euch hat es Spaß gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine sweete Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast und schreibt mir gerne eure Gedanken bei Instagram oder LinkedIn. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So Leute, das war unser kleiner historischer Ausflug ins 19. Jahrhundert rund um das Thema Kalorie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht war es auch so ein kleiner Eye-Opener für euch und verändert auch die Art und Weise, wie ihr euren eigenen Körper seht beziehungsweise wie ihr mit ihm umgeht. Wenn ihr Kalorien zählt, dann hinterfragt einmal, macht das wirklich Sinn oder bin ich hier vielleicht auch irgendwie einem historischem Gewächs auf dem Leim gegangen. Vielleicht können wir uns auch einfach etwas von dem Mindset aus dem 19. Jahrhundert abgucken, und zwar aus der Zeit, als Körper als noch gar nicht so wichtig galten. Also natürlich gab es Schönheitsideale, aber wir waren jetzt nicht persönlich und individuell dafür verantwortlich, ob wir diese Schönheitsideale unserer Zeit wirklich erreichen. Denn für manche sind sie schlicht und ergreifend leichter zu erreichen und für andere Menschen aus unterschiedlichen Gründen eben nicht. Ich freue mich auf eure Gedanken zu dieser Folge. Schreibt sie mir gerne via Instagram und LinkedIn. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine cute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und haut rein! Stay hungry. Side note am Ende. Diese Folge wurde natürlich mal wieder von meinem lieben Kollegen Ole geschnitten. Und jetzt Ende.